Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Manchmal, da überlege ich mir, wie ich so leben könnte, wenn ich mal nicht mehr jeden Tag zur Arbeit gehe. Es gibt ja mutige Menschen, die dann so im fortgeschrittenen Alter eine Alters-WG gründen, mit anderen älteren Menschen zusammenziehen oder auch in ein Mehrgenerationenhaus ziehen. Sowas interessiert mich. Und da kam ja der neue Roman von Monika Maron gerade recht, denn der erzählt von Leuten Ende 60, die in einem Haus auf dem Lande zusammenziehen. Logischerweise heißt das Buch dann auch Das Haus. Heute erscheint dieser Roman und Monika Maron ist jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Wie schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Freut mich, dass ich hier bin.
Es geht um viel mehr in diesem Roman als jetzt nur um das Miteinander wohnen im Alter. Wenn wir erstmal bei dem Thema bleiben, wie ist das denn auch diese besondere Form des Zusammenlebens in so einer Art Groß-WG? Wie ist das bei Ihnen als Thema aufgetaucht?
Ach, eigentlich ganz anders. Also ich hatte nach Munin und Arthur Lanz hatte ich vor, was ganz anderes zu schreiben, was ja. Also und ich liebe das Buch von Leonora Carrington, Das Hörrohr, und dachte, ich sperre auch ein paar alte Leute zusammen und es wird skurril und witzig. Das ist aber gar nicht passiert. So, also es ist wieder skurril, es ist ein bisschen komisch, glaube ich, aber nicht so. Aber nun habe ich das Buch ja geschrieben in einer Zeit, die an sich absurd war. Also es waren ja die Corona-Jahre, in denen ich geschrieben habe. Und offenbar ist mir da die Freude am Absurden vergangen. Und ich habe ein ja an sich sehr realistisches Buch geschrieben. Aber die Idee, ältere Leute an einem Ort zusammenzusperren und zu gucken, was passiert, stammt er aus einer ganz anderen Intention eigentlich.
Also den Ton, ich würde schon sagen, dass der Roman auch so leise komische Seiten hat, jedenfalls für meine Lektüre. Den Ton Ihres Romans setzen Sie vor allem mit Ihrer Hauptfigur, die heißt Eva, die war Reporterin, Autorin, quasi eine Kollegin von Ihnen. Und Evas Art, auf die Welt zu blicken, die ist recht skeptisch, die ist unbedingt unsentimental, würde ich sagen. Manchmal auch so eine Spur sarkastisch. Oder wie würden Sie Ihre Eva und Ihre Welt sich charakterisieren?
Naja, sie ist diesem ganzen Projekt gegenüber ja sehr skeptisch und zieht da eigentlich ja nur wider Willen ein, weil ihr das Dach über dem Kopf zusammenbricht in ihrer Altbauwohnung, wo gerade das Dachgeschoss ausgebaut wird und sie wohnt im vierten Stock und hat ja auch nicht die Absicht, da zu bleiben. Nimmt sich aber vor, das Ganze doch mit Sympathie oder wenigstens mit Interesse zu beobachten, gerät aber ständig in Kollision, also in ihrem Innern. Sie sucht ja keinen Streit, aber kann sich mit dem Projekt zunächst erstmal nicht besonders anfreunden, bis sie dann doch allmählich in der Natur, in der Stille und in der Abgeschiedenheit des Ortes ein bisschen versinkt und sich darüber selbst wundert. Ja, und ihr Ton ist ja auch sich selbst gegenüber skeptisch, ist ja nicht nur gegenüber den anderen, sie betrachtet sich ja auch.
Mit Argwohn, sagt sie einmal sogar.
Ne? Ja, und traut sich nicht, ihre Tagebücher zu lesen.
Ja. Stimmt, die liegen in einem Karton und bleiben da auch jedenfalls erstmal lange liegen, um nicht zu viel zu verraten. Jetzt, um das Tableau mal aufzumachen, wer da eigentlich zusammenkommt. Also es ist ein Haus auf dem Lande in einem fiktiven Dorf in Brandenburg, so 100 Kilometer nördlich von Berlin. Das Haus gehört einer Tierärztin Katharina, die hat das geerbt. Dann lebt da noch die sehr unternehmungsfreudige Sylvie, die frühere Buchhändlerin Mary. Johannes aus Dresden lebt da, Michael aus Berlin und das Ehepaar Müller. Also 5 Frauen, 3 Männer, wenn ich richtig zähle. Ja. Als Sie sich dieses Figurentableau überlegt haben, was haben Sie so gedacht, was für Typen, was für Menschen wollten Sie so dabei haben?
Naja, es ging ja um die Motive auch da einzuziehen. Und die Eva sagt ja auch mal, es gibt eigentlich nur schlechte Motive da einzuziehen. Also ein Unglück, dass man alleine geblieben ist durch Tod des Partners oder ja, also wie bei ihr, weil sie keine Wohnung mehr hat. Und das Personal, ja gut, es ist ja schwierig. Sie müssen ja irgendwie zueinander passen, weil sie ja irgendwie befreundet sind. Nun ist es ja in der Regel so, dass man in seiner eigenen sozialen Klasse befreundet ist. Und da kommt eigentlich nur der Michael Jahntke, der Partner eines anderen war, der zu dieser Gruppe gehört hätte und er eigentlich nicht. Also der ist der einzige soziale Außenseiter eigentlich in der Geschichte. Und ja, dann wollte ich ja nicht nur Journalisten und Künstler oder so. Mhm. Und dann habe ich auch überlegt, wo ich mir Kenntnisse über den Beruf aneignen kann. Also,
das sind auch so praktische Überlegungen, handwerkliche.
Ich kenne Tierarzt, ich kenne eine Buchhändlerin, die ich also befragen konnte. Ich habe noch nie so viel Rat gebraucht für ein Buch wie bei diesem. Also ein Althistoriker zum Beispiel, das hätte ich alleine nicht so hingekriegt. Weil die Dinge, die man weiß, fallen einem ja nicht dann ein, wenn man sie im Buch gerade braucht. Also ja, so ist es zu dieser Geschichte gekommen. Und dann habe ich noch diesen Krimi-Schriftsteller reingeholt, weil ich dachte, es braucht mal ein bisschen jugendlichen Auftrieb in der Gruppe.
Der ist so ein bisschen jünger, kommt als Gast quasi dazu und stöbert da ein bisschen herum und bringt die Gruppe etwas in Aufruhr mit seinen Fragen. Es gibt so eine Passage, an der kam mir der Roman nochmal besonders nahe, muss ich sagen. Das ist eine Stelle, da redet Eva einmal grundsätzlicher über das Älterwerden und sie stellte die Frage, was soll aus diesem Rest des Lebens werden, in dem man nicht mehr sein durfte, wer man bis dahin war? Dieses nicht mehr sein dürfen, wer man war, bezieht sich auch auf den Beruf, in dem man nicht mehr arbeiten kann. Eben, die sind alle Ende 60, die da zusammenkommen. In dieser Frage, was steckt da alles für Sie drin, als Sie diese Frage dahin geschrieben haben?
Naja, mich betrifft das ja nicht. Nicht? Aber ich habe Leute erlebt um mich herum, also auch jünger als ich, aber die aus dem Beruf ausscheiden mussten, weil sie 67 waren. Und die todunglücklich waren, also weil sie waren, man wusste auch nicht, warum sie von dem Tag an aufhören mussten. Sie waren nicht dümmer als am Tag davor, sie waren auch nicht kränker als am Tag davor. Und sie liebten ihre Berufe und waren gut darin. Und dann müssen sie aufhören. Aber wir leben ja oft noch so lange. Also 20, 25 Jahre, was macht man damit? Also wenn mir jemand vor 15 Jahren gesagt hätte, Frau Maron, jetzt ist mal Schluss mit dem Bücherschreiben, da sind junge Kollegen, die haben jetzt Rechte. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben angefangen hätte. Weil, also gut, ich hätte ja noch schreiben dürfen, aber ich hätte nicht mehr veröffentlichen dürfen. Also, aber welche Logik steckt dahinter? Ich verstehe die nicht. Und ich verstehe alle Leute, die einen Beruf haben, der sie quält, dass die aufhören möchten. Aber es gibt eben Leute, die ihre Berufe lieben und aufhören müssen.
Und es hat ja aber auch nicht nur diese berufliche Dimension. Also die Eva sagt auch an einer anderen Stelle, ja, wir sind ja die, die unter der Rubrik Rentner geführt werden, die den öffentlichen Haushalt belasten, vermutlich bald ein Pflegefall werden, vielleicht sogar dement. Also da steckt ja auch diese Frage drin, werden wir nur noch als Belastung angesehen, wir Älteren?
Naja, ich habe ja das Buch, sage ich ja, während der Corona-Jahre geschrieben. Und da war immer nur noch von den vulnerablen Gruppen die Rede. Und die fing mit 65 an. Ich habe das so gehasst. Ich habe gedacht, wie reden die eigentlich über uns? Wie über einen Abfallhaufen, der aber trotzdem besonders geschützt werden muss. Also ich wurde richtig wütend über dieses ewig Vulnerable. Also weil es gibt Leute, die sind mit 40 viel kränker als 65-Jährige. Oder ja, also es war diese Altersgrenze, die so eindeutig war. Ich meine, in einer Zeit, wo man sein Geschlecht wählen kann, also ich könnte ja auch irgendwo hingehen und sagen, wissen Sie was, ich fühle mich aber wie 70 und nicht wie 82. Und das geht aber nicht. Also man ist festgelegt an der Jahreszahl, die weniger aussagt als die Eindeutigkeit eines Geschlechts oder Zweideutigkeit oder so.
Sie haben vorhin gesagt, als wir angefangen haben zu reden, Sie wollten ein ganz anderes Buch schreiben als frühere Romane. Und in diesen früheren Romanen, da haben Sie sehr stark auch gesellschaftliche Debatten aufgegriffen. Deswegen gab es auch viel Streit um diese Bücher. Es gab um Sie ja viel Streit, als sich der S. Fischer Verlag von Ihnen getrennt hat vor einigen Jahren mit Vorwürfen, Sie wären mit neurechten Verlagen in Verbindung getreten. Jetzt ist dieser Roman ja, der hat ja fast was Weltabgewandtes, ja, in diesem Haus da auf dem Lande. Auch die Figuren sagen, ja, diese ganzen aufgeregten Debatten, die da in den Städten geführt werden, in den Medien geführt werden, das geht uns eigentlich nichts mehr an. Das interessiert uns eigentlich auch kaum noch. Ist das auch ein Widerschein jetzt Ihrer eigenen Erfahrung, der aufgeregten Debatten um Sie als Person?
Nee, eigentlich weniger. Bloß das andere hatte ich ja nun geschrieben. Also ich hatte Munin geschrieben, ich hatte Arthur Lanz geschrieben. Davor habe ich ja auch andere Bücher geschrieben. Also das spielt auch eins auf dem Land oder so. Also alle haben so getan, als hätte ich immer nur politische Romane geschrieben, was ja gar nicht stimmt. Und das hatte ich nun gesagt, das musste ich ja nicht nochmal sagen. Und außerdem war mir selbst so, ich dachte so, jetzt hat's gekracht und jetzt kann mal wieder ein bisschen Ruhe sein.
Es ist ja, wir hatten heute eine Kritik zu Ihrem Buch auch hier im Programm und von Jörg Margenau, und der hat dem Buch so eine kontemplative Grundhaltung zugeschrieben und gesagt, ja, der Roman wirke auch wie ein Versuch einer Befriedung einer Debatte. Würden Sie da auch mitgehen?
Nee, gar nicht. Außerdem, er ist nicht ganz so harmlos, wie die meisten ihn lesen, in Wirklichkeit. Also jedenfalls nicht in meinen Augen oder in meinem Sinn.
Dann lesen Sie dieses Buch und entdecken Sie auch das Unharmlose in dem Roman Das Haus von Monika Maron. Im Hoffmann und Campe Verlag ist das Buch erschienen mit 238 Seiten. 25 € ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.